Macht Thüringen, der Politik-Podcast von Antenne Thüringen.
Moin Basti.
Hi Marcel.
Und nachdem die letzte Folge nicht ganz so politisch war, wie es unser Podcast eigentlich versprechen sollte, haben wir diesmal gedacht, wir stürzen uns wieder voll auf die Politik. Diesmal gucken wir im Bund und Land, aber wollen vor allem schauen, welche Lücke hat denn die FDP hinterlassen?
Genau, deshalb wir schauen mal auf das neue politische Angebot, das das Team Freiheit um Thomas Kemmerich machen will.
Ja, also zwei, ich will nicht sagen alte politische Schlachtrösser, die das quasi jetzt vorantreiben und gegründet haben. Das ist einmal Thomas Kemmerich, Ex-Landeschef der FDP in Thüringen, und Frauke Petri, die ehemalige AfD-Chefin. Sie sagen, wir haben mit Team Freiheit ein neues Angebot für Wähler, die seitdem die FDP auch nicht mehr im Bundestag ist und sich so ein bisschen, naja, nicht zerschlagen hat, aber nicht mehr so auftritt, die ein neues Zuhause finden dadurch, gerade was wirklich wirtschaftlich freiheitliche Dinge angeht.
Und wir wollten wissen, wie haben die zwei sich eigentlich kennengelernt? Wo haben sich die Wege das erste Mal gekreuzt und wie ist da die Idee entstanden? Komm, wir gründen eine neue Partei. Und wir wollten natürlich auch wissen, naja, was ist denn jetzt das Ziel? Wie soll es weitergehen? Was will das Team Freiheit erreichen?
Genau, klar ist, sie wollen nächstes Jahr bei den Landtagswahlen durchstarten. Wie hoch das Potenzial selbst eingeschätzt wird, lasst euch überraschen. Wir hatten beide hier bei uns im Studio und haben ein wirklich intensives Interview mit ihnen geführt. Frauke Petri, Thomas Kemmerich, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, danke für die Gelegenheit.
Sie haben gemeinsam das Team Freiheit gegründet und wir wollen heute mal herausfinden, was Sie denn eigentlich so vorhaben, was das große Ziel ist und warum Sie das gemacht haben. Vielleicht können Sie einleitend ein, zwei Sätze dazu schon mal sagen, wo die Reise mal hingehen soll.
Das Ziel ist, bei der nächsten Bundesregierung indirekt oder direkt beteiligt zu sein, weil alle existenten Parteien sich nicht trauen, die Probleme da anzupacken, wo sie anfallen, nämlich beim Thema überbordender Staat.
Das ist die Message, überbordender Staat. Da werden wir, glaube ich, noch viel drüber sprechen heute. Erstmal, wie haben Sie beide eigentlich zueinander gefunden?
Kennen tun wir seit 2017. Seinerzeit sind wir gemeinsam in den Deutschen Bundestag eingezogen, haben einfach unter Kollegen uns unterhalten. Intensiviert haben wir das vor gut anderthalb Jahren, weil neben dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, merken nicht nur wir beide, sondern viele merken ja, dass vieles in Deutschland eben unerledigt bleibt. Gerade beim Thema Migration, Wirtschaftswende, überbordender Staat hat man gerade schon genannt. Und wir haben sehr schnell festgestellt, dass uns der unbedingte Drang zur Freiheit und zur Problemlösung antreibt. Und da haben wir uns jetzt zusammengetan.
Vor anderthalb Jahren waren Sie ja noch in der FDP.
Aber da gab es keine Sprechverbote. Vielleicht hätte ich es, wenn ich es laut erzählt hätte, die üblichen Widerhalle bekommen. Aber ich habe das nie so gesehen, dass ich nicht mit anderen Leuten sprechen darf.
Jetzt sind Sie eine Partei beziehungsweise auch noch ein Verein im Aufbau quasi. Wie läuft denn da so ein Arbeitstag ab? Das würde mich mal interessieren. Hängen Sie viel zusammen rum quasi oder ist das eher telefonisch über Teams und so weiter?
Na, es ist 24/7 und da Team Freiheit ja im gesamten Bundesgebiet tätig ist, also nicht nur in den beiden Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo jetzt eine Landtagswahl im nächsten Jahr ansteht als erstes, ist es viel online, viel telefonieren. Das Fahren macht man nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber natürlich sehen wir uns auch persönlich. Aber wie das bei jedem Startup ist, ein Stück weit auch chaotisch, aber darin liegt auch ein Reiz, weil ganz viel Aufbruchstimmung immer aus der Tatsache herrührt, dass es noch keine festgefahrenen Strukturen gibt. Und festgefahrene Strukturen behindern ja häufig viel mehr, als man so meinen mag.
Sie sagen Startup, ich frage da jetzt bewusst nochmal nach, weil das, glaube ich, eine große Rolle spielt, dass Sie dieses ganze Thema Politik eher von unternehmerischer Seite aufrollen wollen.
Ja, tatsächlich kann man ja mit Politikern sprechen und ist sich meistens selbst über ideologische Gräben hinweg einig, dass Parteien nicht vernünftig funktionieren. Jedenfalls diejenigen, die ehrlich sind, geben zu, dass Parteien dysfunktional sind. Und ich erzähle mal gerne die Geschichte, dass 98% der Bürger null Interesse an Parteien haben. Also das ist nämlich genau der Prozentsatz an Bürgern in diesem Land, die nie in irgendeiner Partei waren und vermutlich, auch wenn sie nicht gezwungen werden, nie in eine Partei gehen werden. Also um es kurz zu machen, Parteien sind in der Öffentlichkeit viel präsenter, als sie das im tatsächlichen Leben sind. Das heißt, Bürger interessiert die Problemlösung. Und die Frage, ob man auch mit Politikern aus anderen Parteien spricht, ist für Bürger selbstverständlich. Für Politiker ist es meistens ein Riesending, der Unmöglichkeit sogar. Und Thomas Kemmerich und mich ein zuallererst zu sagen, dass Problemlösung immer nur über Institutionen hinweg, über Parteigrenzen hinweg funktionieren kann. Das ist die Grundidee von Team Freiheit und dazu zu sagen, Politik muss genauso funktionieren wie auch die Marktwirtschaft. Und in der Marktwirtschaft funktionieren viele Dinge hervorragend, weil der Wettbewerb und der Markt viele Dinge regelt. Das Personal, die Preise, nur die Politik, die Parteien haben sich von diesem Markt abgekoppelt und das ist auch einer von mehreren Gründen, warum sie so schlecht funktionieren.
Sie haben es gerade eben gesagt, bundesweit tätig, Parteizugehörigkeit oder Mitgliedschaft interessiert vielleicht nicht so viel, aber wenn wir aufs Team Freiheit gucken, von wie vielen Menschen reden wir denn da aktuell? Wie viele sind da so gerade aktiv und mit von der Partie?
Na, man kann das, ich versuche das mal aufzuteilen, es sind mehrere tausend Leute, die in der Bewegung tätig sind, aber da wir verkuppelt sind mit anderen freiheitlichen Bewegungen, es gibt ja etliche in Deutschland, es gibt sozusagen theoretische Institute wie eine Hayek-Gesellschaft, wie ein Mises-Institut, es gibt eine Atlas-Initiative, es gibt das Umfeld der Parteien, natürlich vor allen Dingen, die sich der Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Das heißt, man muss eigentlich auf die Wählerklientel gucken und es gibt circa 30-40% der Leute sagen, es fehlt eine freiheitliche Partei. Es gibt über 50%, die mit der Regierungsarbeit unzufrieden sind. Nicht alle davon wollen ein Mandat. Aber wir haben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für die aktuelle Landtagswahl Kandidaten aufgestellt und rechnen mit Ergebnissen, die wir für möglich halten, von 10% plus. Das heißt, in Baden-Württemberg haben wir 25 Kandidaten auf der Liste, in Rheinland-Pfalz, wo der Landtag kleiner ist, 10. Das ist die Erwartungshaltung, weil die politische Lücke so groß ist.
Gibt es denn, gerade wenn man so im Aufbau ist und Strukturen aufbauen, beziehungsweise keine Strukturen, keine festen Strukturen aufbauen will, gibt es denn sowas wie eine Parteizentrale oder Teamzentrale schon? Oder wo trifft man sich, wenn man gerade Dinge besprechen muss?
Dass es eine unheimlich große Zahl an Menschen ist, die zurzeit irgendwie zusammenkommen müssen, trifft man sich tatsächlich überwiegend virtuell. Natürlich auch mal analog, wenn man das so mal im alten Gebrauch sagen kann. Ich war letzte Woche in Stuttgart und in Reutlingen, zwei Abendveranstaltungen mit 50 Leuten, 80 Leuten. Da kommt man dann zusammen und man merkt, wie viel Interesse einfach da ist. Das kriegt man halt kaum gehandelt. Wie gesagt, Parteizentrale ist unser Telefon und viel, viel Arbeit. Weil viele Leute, wir haben morgen einen Abend in Hamburg, übermorgen glaube ich in Rostock, immer 50 plus an Teilnehmern. Die eint, das, was Frauke Petri gerade gesagt hat, der unbedingte Wille zu sagen, wir müssen in Deutschland was anpacken, wir müssen was ändern. Denn über 50% trauen es keiner der Parteien, die zurzeit in Parlamenten vertreten sind, überhaupt noch zu, irgendein Problem zu lösen. Und da kommen Leute auch mit den unterschiedlichen Expertisen. Die einen sind stark in dem Thema Rente, Sozialstaat. Die nächsten sagen, okay, Gesundheitssystem ist mein Feld. Und die müssen wir jetzt zusammenfügen. Das ist eben Aufgabe, diesen vagabundierenden Elementen im positiven Sinne jetzt eine Richtung zu geben und die muss auch im Politischen wirken, weil die Leute sagen, wir machen uns große Sorgen um die Zukunft dieses Landes in vielerlei Bereiche, auch in allen Generationen.
Vielleicht nur noch ein Wort zu der Arbeit vor Ort, weil Sie das gefragt haben. Das Besondere an Team Freiheit ist ja, dass wenn wir zu Clubabenden einladen, so wie Thomas das gerade beschrieben hat, dann ist uns völlig egal, ob die Besucher einer Partei angehören oder keiner Partei angehören. Das heißt, auf den Clubabenden finden Sie natürlich etliche Leute aus dem freiheitlichen Umfeld einer ehemals freiheitlichen Partei, die nicht mehr im Bundestag ist. Aber sie finden genauso Angehörige anderer Parteien, tendenziell nicht sozialistisch. Das kann man vielleicht nachvollziehen, weil wir uns gerade mit dem Thema Staat sehr kritisch auseinandersetzen. Aber da ist es völlig irrelevant, weil wir leben, dass uns Parteigrenzen egal sind. Und die große Besonderheit beim Team Freiheit ist, dass alle Kandidaten, die wir aufstellen, tatsächlich auch nicht in der Partei sind. Und das ist ganz wichtig, weil eben die allermeisten Bürger mit Parteien und mit Berufspolitikern sehr fremdeln, weil sie zu Recht sagen, dass viele Politiker im Bundestag und in den Landesparlamenten die Berührung zur Realität, zum normalen Arbeitsleben und zu den Problemen der normalen Bürger verloren haben. Und wir möchten, oder wir leben das bereits, dass unsere Kandidaten parteifrei bleiben. Das heißt, sie haben mit diesen typischen bürokratischen Hürden innerhalb einer Partei gar nichts zu tun. Und im Übrigen ist das etwas, was auf kommunaler Ebene seit Jahrzehnten völlig normal ist. Auf kommunaler Ebene stellen auch alle anderen Parteien parteifreie Kandidaten auf, aus der schlichten Not heraus, sonst keine Kandidaten für die Kommunalparlamente zu finden.
Nur ab der Landes- keine geeigneten Kandidaten. Also man muss ja auch immer gucken, wer wird am Ende gewählt. Trotzdem würde mich jetzt die Frage interessieren, wonach selektieren Sie dann?
Nach Kompetenz und nach Eignung und natürlich nach Inhalten. Also wir haben ein freiheitliches Programm, das finden Sie auf unserer Webseite team-freiheit.de oder antipartei.de. Das sind 16 Punkte, die sind sehr knapp und schlank gefasst und da geht es darum, wo sehen wir die Rolle des Staates, was ist nicht Aufgabe des Staates, wie sehen wir die Marktwirtschaft, wie sehen wir das Thema Meinungsfreiheit, wie sehen wir das Thema Politikerverantwortung etc. pp. Lässt sich ruckzuck durchlesen und auch erklären. Und zu uns finden ja primär Menschen, nein, ausschließlich Menschen, die das interessiert. Zu uns findet niemand, der der Meinung ist, der Staat muss unseren Alltag bis ins kleinste Detail regeln.
Setzen Sie weltanschauliche Grenzen?
Das, was ich gerade beschrieben habe. Wir sagen, der Staat ist ein Problem, ist nicht mehr Dienstleister des Bürgers, sondern er ist in weiten Teilen zum Gegner und zum Gängeler des Bürgers geworden. Und das betrifft die gesellschaftliche Ebene genauso wie die wirtschaftliche Ebene, wie jeder Unternehmer berichten kann. Das heißt, wir ziehen freiheitlich denkende Menschen an. Und die gibt es tatsächlich inzwischen sogar in der SPD. Man soll es nicht für möglich halten.
Wenn Sie sagen, die Leute haben Berufspolitiker quasi satt. Und das meine ich jetzt gar nicht die Frage so hart, wie sie vielleicht klingt, aber was sind Sie dann?
Ich bin Unternehmerin. Ich bin selbstständig, ich bin promovierte Chemikerin. Ich habe 2007 mein Unternehmen in Leipzig gegründet, das mir heute zwar nicht mehr gehört, aber das es weiterhin am Markt gibt. Das heißt, ich bin bis auf die Zeit im Bundes- und im Landtag, in der ich übrigens auch weiterhin an der Seite tätig war, immer Unternehmerin gewesen. Und das sind Menschen, die wir auch primär anziehen.
Unternehmer wirklich?
Also Unternehmer, Selbstständige, natürlich auch Mitarbeiter in Unternehmen. Also wir schließen ja keinen Angestellten mit Fachkompetenz aus, ganz im Gegenteil. Wir möchten nur, dass die Kandidaten, die wir aufstellen, dass sie eine Verankerung im normalen Leben haben. Und das ist etwas, was sie, gehen Sie mal in den Landtag in Erfurt oder auch in Dresden oder gehen Sie in den Bundestag in Berlin und schauen Sie mal, wie viele Politologiestudenten dort sitzen oder ehemals Politologiestudenten, wie viele ehemalige Mitarbeiter von Abgeordneten und fragen Sie die Abgeordneten mal, wer von Ihnen tatsächlich länger als 5 Jahre in einem normalen Beruf gearbeitet hat und Sie werden erschrocken sein, wie wenige das sind.
Ich will da ganz kurz nochmal reingehen rund um das Kandidatenaufstellen für die Landtagswahl. Gibt es dann quasi ein Kernteam, das darüber entscheidet, ob jetzt ein Kandidat dann, ich sag mal, im Namen des Team Freiheits oder mit Unterstützung des Team Freiheits zur Wahl aufgestellt wird? Oder ist das dann was bei so einem Clubabend quasi die gemeinsame Runde entscheidet? Wie findet dieser Prozess dann statt?
Das kann man sich vorstellen wie im richtigen Leben. Wie wenn man sich um einen Job bewirbt, wie ihr das vielleicht auch mal hier gemacht habt, stellt man sich vor und dann wird natürlich im gegenseitigen Gespräch abgeprüft, kämpfst du für die Freiheit, bist du ein Fan der sozialen Marktwirtschaft und bist du eher staatskritisch. Und das dekliniert man an verschiedenen Punkten runter. Und wir wollen eben vermeiden, dass Leute eben nur, weil sie 20 Jahre in der Partei sind oder in einer Partei sind und möglichst lange bei Veranstaltungen gesessen haben oder viele Plakate geklebt haben, plötzlich als kompetent erscheinen, diesen Job zu übernehmen. Die Leute haben mit Recht gucken sehr kritisch auf die, Sie haben es gerade Berufspolitiker genannt, es geht um die Kompetenz. Wenn ein Kinderbuchautor unsere Wirtschaft ruiniert, dann sagen die Leute mit Recht, das geht so nicht. Und wenn Trampolinspringer Außenminister werden, sagen die Leute auch mit Recht, das kann nicht funktionieren. Und die Blamage geht ja weiter fort jetzt mit ihrer UNO-Präsidentschaft. Die Leute wollen einfach, dass man mit Lebenserfahrung, mit Ausbildungskompetenz in diese verantwortungsvollen Positionen kommt und nicht per Zufall und per Los spielt an anderer Stelle auch noch eine Rolle.
Ich kann das ja am Beispiel unserer beiden Spitzenkandidaten für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mal kurz erklären. Also unsere Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg ist Sarah Zickler, eine Immobilienunternehmerin, die früher in der FDP war, die weiß, wo es beim Thema Immobilien hängt, wo Vorschriften der Kommunen den Wohnungsbau hemmen, indem Vorschriften gemacht werden, die dann die Bauträger nicht erfüllen können, was es sehr schwierig macht, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, uns fehlen Hunderttausende von Wohnungen. Deswegen glaubt ihr, die Politik auch nachregeln zu müssen. Was oft die Idee, auf die die Politik meistens nicht kommt in Berlin und anderswo, ist, den Bauunternehmern, den Immobilienunternehmern einfach freiere Hand zu lassen, damit sie selbst Wohnungen bauen können. Stattdessen reden wir über Mietpreisbremse zum Beispiel oder in Rheinland-Pfalz, ist es ein IT-Unternehmer. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Die einzige Chance, die wir aktuell haben, zumal wir bereits in dem Prozess der Deindustrialisierung mittendrin sind, ist im Grunde KI und sonstige Techniken, neue Methoden weiterzuentwickeln, um auf dem Weltmarkt Bestand zu haben. Nicht umsonst finden gerade viele IT-Unternehmer zu Team Freiheit, weil sie sagen, die eine große Chance, die gerade besteht, diesen Standort Deutschland doch noch vor Ort zu entwickeln und nicht völlig ins Hintertreffen zu geraten, ist an der Stelle die Deregulierung zu betreiben oder die überbordenden Regeln runterzufahren. Genau das passiert mit dem KI-Akt in Brüssel in der Europäischen Kommission aber nicht. Das heißt, Deutschland versucht immer der Weltmeister darin zu sein, es besonders gut zu regulieren und wirkt dabei reihenweise Wirtschaftsinitiativen ab. Das sind jetzt zwei Beispiele von mehreren, aber um die formale Frage zu beantworten, aufgestellt wird ansonsten nach einer Vorauswahl wie in jeder anderen Partei, weil es dafür ganz strikte Regeln gibt in Deutschland. Ja, eine Partei stellt am Ende die Liste auf. Deswegen ist das eine Liste Team Freiheit, auf der aber, was die meisten Wähler wahrscheinlich gar nicht merken, parteifreie Kandidaten stehen.
Die aber trotzdem auch teilweise irgendwo schon mal in einer Partei waren. Und Sie haben ja auch am Anfang gesagt, wer jetzt länger schon in einer anderen Partei war, den nehmen wir auch gerne mit. Machen Sie den Leuten dann nicht was vor, wenn Sie auf der einen Seite sagen, 98% der Leute sind nicht in der Partei, dann kommen jetzt Ex-FDP-Leute vor allem und sagen, naja, machen wir bei euch mit.
Na, ganz im Gegenteil. Also, wenn Menschen aus Parteien austreten, bin ich immer besonders froh, nicht nur, weil ich es selbst getan habe und weil ich glaube, dass Parteien tatsächlich ein Hindernis zwischen Bürger und Parlament sind, sondern diese Leute sind ja aus Überzeugung aus einer Partei ausgetreten, weil sie wissen, dass es da nicht mehr funktioniert und dass, wie häufig, Sie sagten das so schön, Herr Kemmerich war in der FDP und hat trotzdem es gewagt, mit mir zu reden. Das ist etwas, was Bürger überhaupt nicht verstehen, dass eine Parteimitgliedschaft am Ende ein Hindernis ist, sich mit anderen zusammenzufinden und im Sinne der Bürgerpolitik zu machen. Insofern, ich freue mich über jeden, der aus Überzeugung aus einer Partei austritt, weil die Parteimitgliedschaft an sich für eine Demokratie überhaupt kein Mehrwert ist, sondern ein Mehrwert ist, wenn man über alle Schranken hinweg Mehrheiten zusammenbekommt. Und das ist etwas, was wir gerade im Bundestag ja auch bräuchten. Das Thema Minderheitsregierung, wozu Thomas Kemmerich ja eine ganze Menge sagen kann.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon oft durchgekaut, Herr Kemmerich, wie das damals abgelaufen ist. Ich frage mich auch, Freiheit hat ja viele Facetten. Unter anderem diese, dass ich mir aussuchen kann, in welchem Restaurant ich essen gehe. Da sind Sie jetzt relativ viral gegangen, würde ich sagen, Herr Kemmerich, mit einem Video, wo Sie erklärt haben, dass Sie in Weimar, ich glaube, das Restaurant ist mittlerweile auch bekannt, der Schwarze Bär, nicht bedient wurden, weil Sie Thomas Kemmerich sind. Erstmal die Frage, was ging da in dem Moment in Ihnen vor?
Ach, ich habe das gar nicht so groß. Also mir geht es ja nicht um den Fakt, dass jemand sagt, mir gefällt deine Nase nicht, meinetwegen auch die politische Überzeugung. Mir geht es um die Intoleranz der Gesellschaft. Es ist völlig normal, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben verlernt, darüber zu diskutieren, es auch auszuhalten. Wir haben früher wunderbar gestritten, nächtelang, über Fußball, über Politik, über meinetwegen auch das Wetter und den nächsten Urlaub. Und danach hat man sich die Hand gereicht und gesagt, okay, jetzt trinken wir ein Bier und dann geht's weiter. Und das ist das, was mir fehlt. Und das ist das, was dann auch in mir vorging. Ich war eigentlich ziemlich perplex ob des Vorganges, weil das konnte ich mir jetzt so direkt nicht ausmalen. Habe aber dann gesagt, okay, ist ja eine Entscheidung. Die will ich auch gar nicht in Frage stellen. Mir tut also der negative Flow jetzt auf das Restaurant fast leid. Aber der muss ja selber leben. Er kann die Entscheidung treffen, so zu handeln. Aber wo wir unbedingt zurückkommen müssen, ist die Diskussion. Es darf nicht mehr gehen, wer redet mit wem. Wir hatten es gerade mal gestreift, sondern lassen wir uns diskutieren bis zum Götno über die wirklichen Probleme und auch aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen sehen. In meinen Augen lerne ich aus jeder Diskussion. Wir lernen aus jedem Gespräch, aus dem auch, was wir hier führen, wie andere ticken, wie andere denken. Es gibt auch Dinge, die unüberbrückbar bleiben. Aber es gibt vielleicht an anderen Stellen Dinge, die wir wieder gemeinsam lösen können. Aber wenn ich ausschließe, ich rede mit dem nicht mehr, und das ist ja konkret so, weil er dieses Parteibuch hat oder weil er mal diese Äußerung getätigt hat, würgen wir alle Diskussionen ab. Und das führt zu der Situation, dass wir in Deutschland ja auch schon nicht mehr diskutieren, sondern nur vor ungelösten Problemen stehen.
Gab's da noch? Wir waren ja selbst überrascht über die Viralität dieses Beitrags. Das war ein Reel auf Instagram, das am Ende in allen möglichen Zeitungen gelandet ist und ja sehr interessante Diskussionen ausgelöst hat. Natürlich gibt es eine Vertragsfreiheit, das steht völlig außer Frage. Aber diejenigen, die primär aus dem sozialistischen Spektrum der Politik kommen, die sich jetzt auf diese Vertragsfreiheit berufen, sind diejenigen, die, wenn sie selbst in einem Restaurant nicht bedient werden, einen riesen Fass aufmachen werden. Es ist unfassbar unehrlich, wie die Diskussion aus meiner Sicht geführt wird. Und wir müssen mal uns nur ausmalen, wie das wäre, wenn jetzt in einer Gesellschaft, in der wir reden in Thüringen über weit über 30% AfD-Wählerschaft, die Möglichkeit hätte, an die Regierung zu kommen, wenn dann Restaurants den Spieß rumdrehen und Linke, Grüne und SPD und CDU nicht mehr bedienen. Also man kann, oder auch meinetwegen Araber oder Afrikaner oder wen auch immer. Also man muss sich halt fragen, ob man dieses Spiel zu Ende spielen will. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt auf Vertragsfreiheit pochen, sich diese Frage nicht gestellt haben und die vor allen Dingen vergessen haben, dass das etwas ist, was vor 30 Jahren, Thomas sagt es gerade, in dieser Gesellschaft nicht denkbar gewesen wäre. Vielleicht aus Diktaturzeiten in der DDR. Ja, aber in einem freien Land ist die Frage, wo ich esse und wo ich einkaufe, normalerweise kein Politikum. Und das ist das, was die Grünen, die feministische Bewegung der 68er losgetreten haben, indem sie gesagt haben, alles Private muss politisch sein. Da sind wir jetzt und die Frage ist, geht's der Gesellschaft damit besser im Jahr 2025, als es uns 1985 oder 1990 gegangen ist? Und die Frage kann mit einem klaren Nein beantworten. Das heißt, diejenigen, die sich ständig über die Spaltung der Gesellschaft aufregen, müssen sich überlegen, ob sie diese nicht mit vorantreiben.
Erst noch die Frage an Sie, Herr Kemmerich, gab es denn in der Zwischenzeit das Glas Bier im Schwarzen Bären und eine kleine Aussprache? Oder?
Also sehr zu meinem Bedauern, nein. Also ich habe unheimlich viele Reaktionen bekommen, aber wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet, viele Einladungen. Ich muss auf meine Linie achten und auf meinen Alkoholkonsum, wenn ich das alles wahrnehmen sollte. Nein, es war eine breite Diskussion und wie, ich halte es, wie Frau Kopetri sagt, von der Vertragsfreiheit für zu einfach gedacht. Natürlich, wir alle können entscheiden, wer unser Haus betritt. Wenn ich öffentliche Angebote mache, ist das ein bisschen eingeschränkt. Aber wir haben eine Diskussion losgetreten. Und ich glaube, viele denken darüber nach, führt die Diskussion. Und da merken wir auch, wir haben das ja erlebt durch und in Corona. Risse gingen durch Familien. Man hat sich Themen nicht mehr getraut anzusprechen. Und ich würde mich freuen über ein Gesprächsangebot, um da auch zu zeigen, dass auf jeden Fall von unserer Seite der absolute Toleranz ist. Wenn er mit meiner politischen Einstellung nicht klarkommt, ja, so what? Aber wir können doch drüber reden.
Dann an Sie, Frau Petri, die Anschlussfrage. Was mich interessieren würde, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass da vielleicht eine gewisse, ich nenne es mal Doppelmoral, in vielen Teilen bestehen könnte. Würden Sie mit Björn Höcke essen gehen und mit ihm darüber über die aktuelle Gesellschaft, Politik diskutieren? Ich meine, Sie haben eine Vorgeschichte, Sie beide. Sie hatten diesen Kampf in der AfD. Es gab diese Diskussion um den Flügel, der am Ende ja auch irgendwie Teil des Rücktrittsprozesses bei Ihnen war. Würden Sie mit Björn Höcke essen gehen?
Ich rede mit jedem. Ich habe ja auch mit Björn Höcke damals geredet. Wir sind uns nie einig geworden. Das werden wir vermutlich auch heute nicht. Aber so wie ich mit einer Ricarda Lang, einem Kanzler Merz rede, rede ich selbstverständlich auch mit Björn Höcke. Auch um zu zeigen, wie aus meiner Sicht, wo aus meiner Sicht die Differenzen liegen. Aber ja, wenn man den Anspruch erhebt, Politiker zu sein oder auch politische Entscheidungsprozesse voranzutreiben, dann gibt es aus meiner Sicht kein Ich rede mit irgendjemandem nicht.
Trotzdem hatten wir ja die weltanschaulichen Abgrenzungen eben schon mal angerissen so ein bisschen, sagen, wenn es zu sehr ins Sozialistische geht, naja, dann haben wir logischerweise unsere Schwierigkeiten, das sagt das ja auch, in die andere Richtung auch. Wenn es ins Rechtsextreme geht, wie stehen Sie dann dazu?
Ich bleibe dabei, reden muss man mit jedem. Ja. Man muss auch mit Extremisten reden und zwar mit Links- wie Rechtsextremisten. Okay. Wer das verneint, betreibt die Ausgrenzung und die Spaltung, die er dann gern selbst beklagt. Das ist in der Tat Doppelmoral vom Feinsten. Und wir stellen fest, dass es aus unserer freiheitlichen Sicht in diesem Land kein anderes Parteiangebot gibt, das an der Stelle bezüglich der Abgrenzung zwischen Bürger und Staat so klar ist wie Team Freiheit. Und insofern gibt es reihenweise unterschiedliche, es gibt reihenweise Unterschiede sowohl mit der SPD als auch mit der AfD, als auch mit der CDU. Ich halte die AfD in weiten Teilen für etatistisch, für sehr staatsgläubig. Sie wollen einen anderen Staat als vielleicht die Grünen und die SPD, aber sie wollen am Ende auch einen sehr, sehr starken Staat, wo wir sagen, der Staat muss Minimalaufgaben erfüllen, nämlich innere und äußere Sicherheit und ein Rechtssystem, einen Rechtsstaat gewährleisten. Deswegen gibt es da ganz, ganz viel Dissens. Aber ich bin immer dafür, fragen Sie Merz, fragen Sie Höcke, fragen Sie Wagenknecht, fragen Sie Ricarda Lange, fragen Sie wen auch immer, Herrn Klingbeil, ob Sie mit uns reden. Da werden Sie nämlich erleben, dass diejenigen die Brandmauer hochziehen. Insofern, wir sind zu jedem Gespräch bereit.
Wir sprechen das Wort an, worauf wir hinaus wollten. Das wussten Sie wahrscheinlich schon. Die Brandmauer-Diskussion geht jetzt auch schon elendig. Deswegen mache ich es einfach eine kurze Frage. Angenommen, Sie wären jetzt in dem Parlament, würden Sie mit AfD-Stimmen etwas beschließen?
Es geht nicht mehr um die Diskussion, wer mit wem stimmt. Ich glaube, das haben wir auch schon besprochen.
Ich bekomme immer diese Antwort und kein Ja oder Nein.
Ja, es geht doch nicht darum, ob wir mit der AfD stimmen. Es geht darum, ob die AfD Dingen zustimmt, die wir entwickelt haben. Und wenn die AfD einem Projekt zustimmt, wo es um mehr Freiheit geht, um die wirkliche Wiederanerkennung der sozialen Marktwirtschaft, um die Zurückdrängung des Staates aus unserem privaten oder öffentlichen Leben, wenn sie da zustimmt, sind sie herzlich eingeladen. Wenn
Frau Reichenegg andersrum?
Na, wenn es mehr Freiheit heißt, natürlich. Also egal, woher der Vorschlag kommt.
Das heißt, wenn die AfD jetzt so eine Initiative starten würde, würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist zwar nicht zu erwarten bei der AfD Thüringen, dass sie einen freiheitlichen Vorschlag machen. Ja, nein, das ist keine andere Diskussion. Weil das, was ich mal feststelle, ist, bei jeder politischen Diskussion steht die AfD wie ein rosa Elefant im Raum, was sich alle, obwohl sie ablehnen, am Ende an ihr orientieren. Anstatt darüber zu reden, was müssen wir denn eigentlich tun? Und wir können es konkret machen. Wenn die AfD das Defunding der NGOs, gerade aus dem linken Vorfeld, aber gern alle NGOs in diesem Land fordert, was die CDU ja ganz sacht mit 551 Fragen vor der Bundestagswahl mal angeteasert hat, um es dann gleich wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, dann sind wir total dabei, gemeinsam mit der AfD aufzuhören, Steuergeld für NGOs auszugeben, die in Wirklichkeit ja gar keine NGOs sind. Wenn die AfD wie in Rheinland-Pfalz KI-Überwachung im öffentlichen Raum zusammen mit der CDU beschließt, sind wir nicht dabei. Also es geht rein um die Frage, gibt's mehr Freiheit oder gibt's weniger? Und da mag es vielleicht nicht mit allen Parteien, aber mit etlichen Parteien punktuell Übereinstimmung geben. Und genau darum geht's nur. Es geht nicht mehr um die Frage, welche Partei schlägt das vor.
Also wenn man es konkret sagen will, es gibt rote Linien des politischen Tuns, aber keine Brandmauern, gerade in der Diskussion und auch in der Lösungsfindung. Wir haben ganz klare Vorstellungen und wer da unser Verbündeter ist, legt das Thema fest und nicht die Parteizugehörigkeit.
Ich habe gestern ein Video von Ihnen gesehen, Frau Petri. Das war, glaube ich, auf Twitter, also X.
Das müsste gestern gewesen sein, ich glaube vor 21 Stunden. Da haben Sie gesagt, Sie wollen die Hälfte aller Bundesministerien abschaffen. Welche denn?
Da gibt es Reihen, weil wir haben 17. Ich nenne mal jetzt nicht alle, die wir abschaffen würden. Wir brauchen kein Bundesministerium von Familie und Gleichstellung. Wir brauchen kein Bundesministerium für Klima. Wir brauchen auch kein Bundesministerium für Bauen und Wohnen, um mal jetzt drei zu nennen. Es sind alles Dinge, die die Wirtschaft alleine regeln kann, die die Familien alleine regeln können. Und das zahlt ein auf unser Ziel, die Staatsquote von derzeit über 50% auf 25% zu halbieren. Der Staat mischt sich in viel zu viele Lebensbelange ein, regelt sie schlechter, als Bürger und Unternehmen es alleine regeln würden. Und da der Fisch ja meistens vom Kopf stinkt, muss die Regulierung weg. Und diese Ministerien finden natürlich genug Beschäftigung darin, Bürger und Unternehmen zu kontrollieren und ihnen Vorschriften zu machen. Aber genau daran krankt es. Und deswegen kämen wir gut mit der Hälfte klar.
Vielleicht nochmal ganz konkret am aktuellen Beispiel. Wir haben eine Wirtschaftsministerin, die ich für ausreichend progressiv halte, wirklich Probleme anzupacken, die permanent, aber wieder am Arbeitsministerium geführt von der SPD, scheitert. Wir hatten in der erfolgreichen Zeit von Gerhard Schröder zur Agenda 2010 fiel das in eine Hand mit Wolfgang Clement. Der war Arbeits- und Wirtschaftsminister und hat die Probleme gemeinsam gelöst. Und zurzeit löst sich hier gar nichts. Wir merken, Frau Reiche möchte gerne eine ganze Menge aufbrechen, Vorschriften streichen. Und Frau Baas, ganz im Gegenteil, baut wieder Bürokratie auf, Tariftreuegesetz und andere unsinnige Tatbestände. Die Wirtschaft steckt im Sumpf der Bürokratie fest. Und das preiswerte Konjunkturprogramm wäre einfach eine deutliche Reduktion von Vorschriften, Berichtspflichten und bürokratischen Hindernissen, die Unternehmen einfach haben.
Wir können mal fragen, welche Ministerien wir wirklich bräuchten. Lassen uns vom anderen her denken. Was sind die Kernaufgaben eines Staates? Innere und äußere Sicherheit. Das heißt, natürlich brauchen wir ein Verteidigungsministerium, natürlich brauchen wir innere Sicherheit, natürlich brauchen wir Justizministerium. Wir brauchen ein Wirtschaftsministerium, wir brauchen auch noch ein Finanzministerium, da sind wir bei 5. Jetzt überlege ich, welches wir noch brauchen. Also
6 in der aktuellen Ausführung.
Aber so, dann sind wir schon fast bei dem angelangt, was wir brauchen. Und das ist exakt das.
Arbeit und Soziales?
Nee, brauchen wir definitiv nicht.
Weil
Arbeit und Soziales, Humankapital ist und bei der Wirtschaft mit reingehört. So wie Thomas das gerade gesagt hat. Und alles, was an Regulierung da ist, wir müssen auch den Sozialstaat massiv verschlanken.
Humankapital war das
Wort. Also Humankapital sind die Arbeitnehmer am Ende. Ja, also das ist das, was am Ende in der Wirtschaft entscheidend ist. Bildung, gebildetes Personal, eine gute Ausbildung. Aber das ist nichts, was der Staat alleine gewährleisten kann. Ich sehe auch nicht, dass der Staat beim Thema Bildung in den letzten 20 Jahren tatsächlich große Fortschritte gemacht hat. Im Gegenteil. Er löst den Bildungsföderalismus, den ich für ein essentielles Gut dieses Landes halte, immer weiter auf zugunsten zentraler Planung. Und zentrale Planung, das wissen wir aus dem Osten und aus allen Diktaturen, hat noch nie funktioniert.
Was hätte denn der Arbeitnehmer, der durchschnittliche Arbeitnehmer vom Team Freiheit?
Mehr netto vom Brutto.
Wie viel?
Also unsere Vorstellung ist, dass man bis 20.000 Euro Jahresbrutto keinerlei Abgaben und keinerlei Steuern zahlt. Das wäre ein unheimlicher Gewinn für die für die Menschen an der unteren Skala der Einkommen, weil oftmals die gezwungen werden, durch eine riesen Abgabenlast, und das sind meist Sozialabgaben, dann erst zum Amt zu gehen und wieder, das heißt heutzutage, aufstocken müssten. Also wir haben die Leistungsträger der Gesellschaft im Auge und wir wollen auch, dass es aufhört, dass der Geschickte im Sozialstaat der Gewinner ist und nicht der Fleißige. Weil das ist der Symptom, was wir haben. Leute, die genau wissen, wie man den Sozialstaat austrickst und ausnutzt und damit unser ganzes System ausnutzt wie eine Weihnachtsgans, das sind die Gewinner. Und auf der Schattenseite stehen ja die Fleißigen. Das sind die berühmten Menschen, die jeden Tag früh aufstehen, die Kinder verpflegen, zur Schule bringen und einer Arbeit nachgehen. Und die Lust darauf ist ja merklich abgesunken, auch durch die permanenten Erhöhungen der sozialstaatlichen Almosen, die viele sich zu Nutzen machen und eben dann sagen, Arbeit lohnt sich nicht mehr, bleiben dann zu Hause, finden einen anderen Weg, sich etwas dazu zu verdienen, meist an den Kassen vorbei. Und das ist ja das, was viele Leute feststellen. Es funktioniert so nicht mehr. Und wir sind die Partei für die Leistungsträger der Gesellschaft.
Das klingt alles sehr groß und sehr, ohne das bewerten zu wollen, sehr radikal. Also es ist ein ganz anderer oder große Schritte, große Veränderungen, die da passieren müssten.
Disruptiv vielleicht.
Ja. Disruptiv, genau. Bei der Staatsquote würde ich gerne da nochmal einhaken, weil unter 25% die Staatsquote zu kriegen. Wenn wir auf die Welt schauen, dann haben das nur ganz wenige Staaten. Also in Europa ist es, ich glaube, Irland 23%. Deutschland hat das in seiner Geschichte bisher nie gehabt. Da war es niedrigste bei 40%, knapp 43%, ja, irgendwie so um den Dreh.
Im Kaiserreich hatten wir 12% und kurz, muss man sagen, also vor dem Ersten Weltkrieg lag die Staatsquote bei 12% und nach dem Zweiten Weltkrieg lag sie lange um 30%. Die Schweiz hat heute, glaube ich, 32%.
Also
es
genau.
Gibt etliche erfolgreiche Staaten, die durchaus eine sehr niedrige Staatsquote mit einem hohen Maß an marktwirtschaftlicher Freiheit haben. Und Deutschland ist diesen Weg ab den 70er Jahren, die alte Bonner Republik, in Richtung höherer Staatsausgaben, höherer Verschuldung und damit einhergehend immer höherer Staatsquote gegangen. Das heißt, wir waren schon mal viel besser, nämlich zu Zeiten des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg.
Meine Frage ist nämlich eher, ist das Ziel, unter 25% zu kommen, ist das überhaupt realisierbar? Ist das möglich überhaupt?
Also wenn man sich keine großen Ziele setzt, wird man sie definitiv nie erreichen. Deshalb ist es auf jeden Fall ein Weg, den wir beschreiben wollen. Sie haben selber angesprochen, wir kommen aus der Zeit vor der ersten Ölkrise, 73, aus einer Staatsquote von Anfang 30%. Wenn wir da schon mal wieder wären, hätten wir schon mal viel gekonnt. Und warum soll man dann aufhören? Es geht eben viel um Verantwortung, Eigenverantwortung, den Staat zurückdrängen, KI nutzen. Das sind alles Themen, die andere Länder beweisen, dass sie möglich sind. Und wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, werden wir keinen Doll runterkommen. Helmut Kohl hat mal gesagt, alles über 40% ist Sozialismus. Wir sind an der Schwelle zu 50%. Also wenn wir erstmal unter 40 sind, mit unserer nächsten Möglichkeit, auf die nächste Bundesregierung Einfluss zu nehmen oder Teil dessen zu sein, haben wir schon eine Menge gekonnt. Wir reden über vielerlei Geld, was heute fehlt, falsch allokiert wird. Also die Aufgabe ist riesig, aber das Ziel zu definieren, das wissen wir auch aus unserer unternehmerischen Tätigkeit, ist ganz, ganz wichtig, damit jeder weiß, wohin wollen wir uns orientieren.
Na, vielleicht nur eine Zahl, wenn Sie mit Mitarbeitern aus Behörden und auch Ministerien reden. Wir haben ja ein sehr, sehr großes Netzwerk und da sind etliche Personen dabei, die eigene politische Erfahrung entweder in Ämtern oder eben mindestens in Mandaten gemacht haben. Und das, was wir aus Argentinien zum Beispiel hören, dass dort ein Drittel des Staatshaushaltes eingespart wurde, in einem auch sehr sozialistischen Land, das über Jahrzehnte Korruption und letztlich Stimmenkauf mit Sozialleistungen betrieben hat, ein Drittel ist problemfrei bei uns einzusparen. Und wenn wir sagen, Halbierung der Staatsquote innerhalb von 5 Jahren, halte ich das auch für realistisch, wenn man anders als viele andere Regierungen vorher, nicht versucht, mit anderen Mitarbeitern in gleich großen Ministerien, einem neuen bürokratischen Wasserkopf über dem alten, versucht, die alte Ministerialbürokratie ruhig zu stellen. So ist es nämlich in den etlichen Legislaturen vor uns gelaufen, dass man letztlich immer versucht hat, mit neuem Personal, mit neuen Versprechungen, mit mehr Beamtenaufwuchs, wie auch in dieser Regierung, das zu neutralisieren im besten Fall, was die Vorgängerregierung getan hat. Was aber richtig ist, ist tatsächlich, weite Teile dieses politischen Apparates in Berlin und auch auf Länderebene einfach ruhig zu stellen. Denn tatsächlich ist nichts schlimmer, als wenn ein Projekt, eine neue Idee in der Ministerialbürokratie versickert. Insofern, ja, es ist machbar, ich halte es auch nicht für utopisch, die Staatsquote zu senken, wenn man radikal an diesen Staatsapparat rangeht. Und radikal ist für mich in dem Sinne sehr positiv, weil wir wissen, dass Radix die Wurzel ist. Es heißt gründlich, mit Reformchen werden wir das Thema nicht lösen, weder bei Energie noch bei Migration noch bei der Bürokratie und bei der Überregulierung. Insofern, ja, es ist wie im Garten, lieber den Großen absägen, als am Ende das kleine Ästlein abzwacken.
Erstmal, um für alle so diese Reihenfolge mal kurz klar zu machen. Wir senken die Staatsausgaben, um im Nachgang Steuern senken zu können.
Und Sozialabgaben.
So. Und Sozialabgaben.
Dann kommen wir gleich
auf. Jetzt sagen Sie, ein Drittel wäre relativ problemlos einzusparen bei der Staatsquote. Was wäre denn so der größte Batzen, wo Sie gleich am Anfang rangehen würden?
Also erstmal haben wir im Staatsapparat fast 6 Millionen Menschen. Davon gehen über 30% in Ruhestand. Einfach Babyboomer. Also muss auch gar nicht drüber nachdenken, Leute arbeitslos zu machen. Und wenn wir jetzt in diesem Punkto rationalisieren, sprich KI, Digitalisierung, einfach nutzen und sie letztlich auch zum Diener unserer Gesellschaft zu machen, können wir in großem Maße diese Leute ersetzen durch automatisierte Prozesse. Das hat zwei Effekte. Wir sparen die Personalkosten ein in großem Maße und wir haben gleichzeitig auch Leute, die in der freien Wirtschaft arbeiten können, im Handwerk arbeiten können. Dort fehlen tatsächlich ja die Fachleute. Und wir haben eher einen Trend, wir haben 250.000 Industriearbeitsplätze abgebaut seit dem Beginn des Jahres 2024 bis heute. Wir kennen das, Bosch 13.000 und so weiter und so fort. Gleichzeitig haben wir in der Verwaltung über 40.000 neue Stellen aufgebaut. Der völlig falsche Weg, der in die Irre führt. Und wenn wir das umdrehen, kommen wir schnell auf die Zahlen, über die gerade reden. Eine 500.000 Menschen im öffentlichen Dienst, nur als Personalkosten, sind 50 Milliarden Euro pro Jahr. Wir suchen an vielen Stellen Geld. Hier hätte man einen großen Sparfonds. Und da braucht man nicht in Billionenhöhe die nächsten Generationen belasten. Wir haben das die Tage gehört, der neue Bundeshaushalt 180 Milliarden Euro Neuverschuldung. Da zahlen noch Generationen von ab und führt ja auch zu einer Haushaltslage, dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr beweglich sind. Das wird höchste Zeit.
Ja, dazu kommt vielleicht nur mal, das ist ja ein Thema, das auch heiß ständig diskutiert wird, das Thema Bürgergeld, wo Millionen Menschen am Ende eine Mindestsicherung erhalten, die ja am Ende, wenn man mal überlegt, dass sie fast so viel erhalten wie jemand, der zum Mindestlohn arbeiten geht. Dort ist gar kein Arbeitsanreiz mehr vorhanden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Millionen von Menschen, die über Umverteilung von anderen Menschen, die arbeiten, Sozialleistungen erhalten, die selbst gar nicht mehr aktivierbar sind, zumindest nicht in diesem System, um zumindest einen Teil ihres Einkommens selbst zu verdienen. Das nächste Thema ist das Thema Mindestlohn, der jetzt schon wieder erhöht wird, völlig unvernünftig aus meiner Sicht. Der Mindestlohn ist eine der größten Mogelpackungen dieses Sozialstaates, weil wenn man das Arbeitgeberbrutto, also das, was der Arbeitnehmer am Ende erwirtschaften muss in dem Betrieb, in dem er arbeitet, mal ausrechnet und sieht, was der Staat davon erhält, dann sind das über 40% Steuern und Sozialabgaben zusammengerechnet. Und ich nehme die auch immer gern zusammen, weil das, was wir unter Sozialabgaben besprechen, ja keine Versicherungen sind, sondern es sind am Ende verkappte Steuern. Davon erhält der Arbeitnehmer nichts zurück. Ja, er ist dafür krankenversichert, er zahlt in eine Rente ein, von der er selbst aller Voraussicht nach nicht mehr viel haben wird, weil das Rentensystem auch am Ende ist. Und viel davon versickert in staatlicher Bürokratie. Beim Bürgergeld wissen wir das. In Berlin bis zu 70% Bürokratiekosten fürs Bürgergeld. Das heißt, der Apparat selbst, nicht der Bürger, ist einer der größten Nutznießer. Wir haben zu viele Menschen, die im Staatsapparat arbeiten. Das heißt, da ist ganz viel einzusparen, was im Übrigen auch für Unternehmen und Bürger Luft zum Atmen bringt.
Der Ansatz ist ja durchaus interessant und hat ja auch die logischen Schlussfolgerungen. Nur ich frage mich dann, was passiert denn mit jemandem, der irgendwie meinetwegen 15 Jahre lang gearbeitet hat und dann in die Arbeitslosigkeit rutscht, unverschuldet? Was wäre dann, der bekommt weiter Arbeitslosengeld für eine gewisse Zeit in der Höhe wie aktuell ungefähr oder wie schaut das aus?
Ja, aber das ist immer der Trend. Also die Arbeitslosenversicherung 1 ist ja eine der wenigen Versicherungen, Sozialversicherungen, die den Titel Versicherung tatsächlich verdient, weil tatsächlich auch die Arbeitslosenversicherung 1, wie sie immer genannt wird, über Jahre, soweit ich weiß, sogar einen Überschuss erwirtschaftet hat, weil sie eben begrenzt war auf einen gewissen Zeitraum.
Und das ist was, das funktioniert?
Das AV1 funktioniert halbwegs gut. Also das hat auch nicht den größten Etat.
Ja, aber ich würde da trotzdem auch mal ein paar Zahlen zum Bedenken geben. Die Bundesagentur für Arbeit hat 14.000 Vermittler, über 14.000. Die meisten Arbeitslosen finden selber wieder einen Job, weil der Arbeitsmarkt unheimlich aufnahmefähig ist. Die Dänen gehen einen anderen Weg. Die zahlen 4 Monate 90%. Danach musst du gucken, wie du klarkommst. Klingt ein bisschen hart, aber gibt auch Leute, dadurch, dass auch manche Bezugdauer 18 Monate ist, die sagen, mache ich erstmal ein halbes Jahr nichts. Das ist Ausnutzung der Solidaritätsgemeinschaft in meinen Augen. Wenn ich die komplette BAA auflöse und sage, okay, das gebe ich in private Hände und zahle jedem Jobvermittler ein Jahresgehalt. Denn die Quote von diesen 14.000 Menschen sind 6 Vermittlungen pro Jahr. 6 Vermittlungen pro Jahr, alle 2 Monate eine. Also das ist mit Kosten verursacht, die am Ende nicht dem System oder vor allen Dingen dem Arbeitslosen nützen, die einfach obsolet sind. Kann ich in private Hände geben, die sind am meisten viel schneller. Und wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist so aufnahmefähig, den wir gerade kennen, dass wir das System auch da aufbrechen müssten. Und das andere ist eben ein reines Versorgungssystem geworden, was die Leute eher zur Trägheit erzogen.
Aber das heißt ja, nach einer gewissen Zeit würde mit Ihren Plänen jetzt, ich versuche das für mich runterzubrechen, nach einer gewissen Zeit in der Arbeitslosigkeit würden Menschen dann einfach auf der Straße landen? Oder?
Nein, wir sind ja grundsätzlich dafür zu sagen, es gibt eine Mindestsicherung, weil diese Mindestsicherung ist in den letzten Jahren durch alle möglichen Zusatzleistungen, auch durch viel sozusagen Verwaltungskontrolle im Sinne von weiteren Anträgen und Förderungen, die man bekommen kann, immer weiter aufgebläht worden. Und Tatsache ist doch, versuchen Sie mal heute hier in Weimar oder auch in Leipzig jemanden zu finden, der Ihnen haushaltsnahe Dienstleistungen anbietet, dann werden
alles
Sie...
Alles gut, das verstehe ja, ich alles. Ja, nein, 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 lass uns das auch, und nein, lass uns das Beispiel, lassen Sie uns das Beispiel,
lassen Sie uns das Beispiel ruhig zu Ende.
Wie lange bin ich abgesichert oder wie lange muss ich arbeiten, um abgesichert zu sein? Ist das vielleicht gekoppelt?
Es geht ja nicht um Sozialstaatsprinzip, das wollen wir nicht angehen. Aber wenn
da will ich ja drauf hinaus.
Wenn wir in unserem Beispiel diese 20.000 Euro insgesamt steuerfrei stellen, dann habe ich einen absoluten Reiz zur Arbeitsaufnahme. Wir kommen dann immer noch zum System der negativen Einkommensteuer. Das macht es dann noch komplizierter. Ja, ja. Aber damit sich jeder macht es einfacher für am Ende fürs Leben, aber natürlich von der Erklärung viel schwieriger. Was ja auch zurzeit fehlt, wenn du einmal im System drin bist, lohnt sich von dem Euro, den du dazu verdient hast, kassiert der Staat ja auch wieder 80% ab. Also die Arbeitsaufnahme lohnt sich im großen Teil nicht. Und wir wollen ja einen aktivierenden Sozialstaat haben und keinen zur Trägheit führenden Sozialstaat. Beklagen wir seit Jahren. Der Letzte, der es mal angepackt hat, war Gerhard Schröder vor über 20 Jahren. Der hat den Aspekt des Fordern und Förderns in den Vordergrund gestellt. Das ist nur wieder alles geschliffen worden. Und das erlebt ja draußen jeder. Wie viele Handwerker, wie viele fleißige Menschen treffe ich, die sagen, mein Nachbar zeigt mir schön den dicken Finger und sagt, du bist ja schön blöd zu arbeiten. Ich habe hier meinen Garten im Griff. Mach noch irgendwo, finde ich eine Gelegenheit, was dazu zu verdienen. Und du gehst jeden Tag um 7 Uhr aus der Arbeit heraus und kommst um 17 Uhr zurück.
Man kann es doch ganz einfach sagen. Es gibt aus das Sozialstaatsprinzip, wenn man jetzt schon zu den Ursprüngen zurück will, hat gesagt, es unterstützt die Alten, die nicht alleine vorgesorgt haben, aus welchen Gründen auch immer, die auch Pech gehabt haben. Es unterstützt die Jungen, deren Eltern nicht für sie sorgen können. Das war bei Missbrauch noch gar nicht enthalten, weil das gar nicht vorkam, weil die Familien dafür da waren. Und es unterstützt diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen, weil sie chronisch krank oder behindert sind, weil sie einer normalen, auskömmlichen Arbeit nicht nachgehen können. Das sind die drei Gruppen, die immer unterstützt werden müssen. Wenn wir aber auf die Millionen von Bürgern schauen, die heute bezuschusst werden, alimentiert werden von allen anderen, die arbeiten, dann gehen wir über diese drei Gruppen weit hinaus. Und die Idee ist doch, jeder, der arbeiten kann, soll arbeiten. Und das, was Thomas gerade gesagt hat, jeder, der arbeitet, egal ob 10 Stunden, 20 Stunden oder auch 30 Stunden die Woche, für den muss es sich ab dem ersten Euro, ab der ersten Stunde lohnen. Und das ist im Prinzip, was du gerade auch gesagt hast, das Prinzip der negativen Einkommenssteuer. Im Übrigen ein Prinzip, das vor vielen Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten von Milton Friedman erdacht wurde. Das heißt, es gibt eine Grundsicherung für jeden, für Kinder und für Erwachsene, die aber nicht auskömmlich ist. Also die gerade nicht reicht, um sich davon auf die faule Haut zu legen. Aber jeder Euro jetzt in unserem Fall, der darüber hinaus verdient wird, bleibt sofort im Wesentlichen bei mir. Und dann zahle ich auch gern Steuern und Abgaben in ein soziales Sicherungssystem ein. Und das würde alle diesen Wust von 500 Sozialleistungen, den wir heute haben, der kontrolliert werden muss, wofür es Apparate und Verwaltung und Behörden braucht, auf ein Minimum zurückschrumpfen. Weil in dem Moment, wo es jeder bekommt, qua Staatsbürgerschaft, brauche ich das nicht mehr zu kontrollieren. Das heißt, es wäre hocheffizient und hat im Übrigen, auch wenn es anders geartet ist, Parallelitäten mit dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen.
Ob ich das richtig verstanden habe, ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Jein. Mhm. Also nein deswegen, weil das bedingungslose Grundeinkommen ja eine völlig andere Arbeitshypothese hat. Das sagt nämlich, jeder Bürger muss für sein Dasein alimentiert werden. Und da sagen wir nein, das ist falsch. Jeder Bürger bekommt eine Grundsicherung, aber jeder, der arbeiten kann, muss arbeiten, um auskömmlich leben zu können.
Jeder, der arbeitet, bekommt diese Grundsicherung dazu?
Jeder bekommt sie, aber deswegen heißt sie negative Einkommenssteuer, denn in dem Moment, wo ich anfange zu arbeiten und Steuern zu zahlen, zahle ich ja genau genommen das, was ich als Grundsicherung erhalten habe, über meine Steuern und Abgaben wieder zurück. Das heißt, der nicht zusätzlich arbeitet, hat am Ende nur die Grundsicherung, die im Übrigen auch gleichzeitig eine Grundsicherung im Alter wäre, auch da muss man nichts Neues erfinden.
Wie hoch
das
ist
wäre
die
dann
denn?
Für alle.
Oder wie hoch könnte man die denn machen?
Warten Sie ganz kurz, aber der mehr verdient, der hat eben auch sofort mehr.
Mhm.
Naja, die dürfte gerade nicht auskömmlich sein. Also über den Betrag können wir jetzt streiten. Da gibt es x-Rechenmodelle.
Gab mal ein Modell von Dieter Althaus, der hatte da 800 Euro.
Mhm.
Da war ein Krankenkassenbetrag mit drin. Ich denke, man muss auch regional unterscheiden. Gerade die heutigen Forderungen unterscheiden ja nicht, ob du auf dem Land lebst oder in München Stadt. Also es ist auch wieder sehr komplex. Aber wichtig ist der Systemwechsel, dass wir nicht 500 Systeme, die parallel laufen, beklagt werden, ganze Armeen von Juristen und ja, Vereinen verdienen an dem System, was bis auf den Cent genau ausgerechnet wird, um quasi gerecht zu sein. All das sind ja Dinge, die wir zurzeit erleben.
Der Ansatz, den habe ich ja verstanden. Ich glaube, der ist auch deutlich
geworden.
Also
ich glaube, einfach ist gerecht.
Wirklich.
Ich glaube, das ist das, was jeder Bürger versteht. Wir haben ein Land, in dem ja selbst Professoren unser Steuersystem nicht mehr erklären können, geschweige Politiker. Und es ist häufig in der Vergangenheit, wenn ich an Kirchhoff denke, gegen einfache Steuermodelle polemisiert worden, gerade auch aus der Politik, weil es am Ende immer um Klientelpolitik ging. Aber eins ist völlig klar, jeder Bürger dieses Landes, der hier lebt und arbeitet, muss in der Lage sein, das Steuer- und Sozialsystem zu verstehen. Und wenn das der Ansatz ist, dann kommen wir auch zu einem sehr gerechten System, weil es die ganzen vielen Ausnahmetatbestände einfach abschafft.
Professoren, vielleicht gerade noch bei dem Stichwort. Ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe im Programm, dass man sich auf diese drei Gruppen, was Sozialleistungen angeht, fokussieren will. Was ist mit Studierenden? Fällt BAföG dann weg?
Also Studenten sind ja nicht per se unter Alte, Kranke und Schwache zu rechnen.
Ja, genau. Deshalb die Frage, was ist mit denen? Was ist mit denen?
Na, ich glaube, wir müssen als erstes mal drüber nachdenken, wie wir zukünftig unser Bildungssystem gestalten wollen. Und da haben wir als erstes zu beklagen, dass wir reihenweise Akademiker in den letzten Jahren in diesem Land ausgebildet haben, die am Ende schlechter dastehen werden als Menschen, die einen Handwerksberuf gelernt haben. Also wir haben die sogenannte, das Stichwort kennen wir alle, Überakademisierung, eine viel zu hohe Abiturquote und letztlich auch ein Aufstiegsversprechen in der akademischen Welt, das dieses Land gar nicht mehr gewährleisten kann. Wir brauchen die Mitarbeiter an ganz anderen Stellen, gut ausgebildet, aber nicht unbedingt alle am Computer. Nicht unbedingt alle am Schreibtisch, sondern an ganz vielen anderen Stellen. Und deswegen, wie man Studenten unterstützt, darüber können wir gerne diskutieren. Das scheint mir aber nicht die erste Gruppe zu sein, die an der Stelle bedürftig ist.
Das nicht, aber das war aus meiner Lebensrealität und aus vieler Lebensrealitäten junger Menschen ist es ein Punkt, der natürlich von Bedeutung ist.
Aber ich kann Ihnen sagen, wie wir das privat machen. Ich habe ja 6 Kinder und von denen studieren inzwischen 2. Die beiden Ältesten bekommen natürlich ihr Kindergeld während des Studiums weitergezahlt, das sie dann natürlich selbst verwalten. Sie bekommen von uns Eltern einen Zuschuss und sie bekommen aber im Übrigen nach demselben Prinzip nicht eine 100% Abdeckung ihrer Bedürfnisse, sondern sie bekommen von uns gerade so viel Geld, dass sie wissen, dass sie sich durch einen Nebenjob was dazu verdienen müssen, was ich für junge Menschen für äußerst wertvoll halte.
Ich habe auch neben dem Studium gearbeitet, habe aber BAföG bezogen und gerade so das Studium finanziert bekommen. Also das BAföG ist ja eine andere Diskussion,
ist
aber
ja auch ein Darlehen am Ende
reicht ja auch nicht aus, aber egal.
Nein, aber es ist ein weites Feld. Also ich durfte auch mal studieren. Damals gab es, glaube ich, 1800 Studienfächer. Jetzt sind wir bei 18.000. Also auch dieses System ist völlig überbordet, viel zu groß geworden und bringt es uns als Gesellschaft wirklich weiter, das alles anzubieten. Ich glaube, wie Frau es gerade gesagt hat, viel zu viele Leute machen fast selbstverständlich Abitur. Ich glaube nicht, dass wir alle so viel clever geworden sind. Aber mit 50% Absolventen mit dem Abschluss Abitur tun wir vielen einfach nicht Gutes. Weil sie scheitern im Studium, im späteren Verlauf. Das kann man immer wieder beobachten, studieren sehr, sehr lange und führen am Ende auch kein glückliches Leben. Und kommen der Gesellschaft auch nicht an. Und ich glaube, da wieder mehr auf Gewerbe- und Handwerksberufe den Fokus zu legen, ist auch ganz wichtig. Aber trotzdem eine Botschaft bleibt. Jeder, der den Studienweg wählen soll, den werden wir natürlich auch auf seinem Weg unterstützen, aber nicht so, dass er das Studium, gibt es ja auch, nutzt, um ein anderes Leben zu leben, als sich tatsächlich an der Universität vorzubilden.
Aber sollten denn Handwerker grundsätzlich mehr verdienen als Professoren?
Den Preis regelt der Markt. Also wir hätten im Übrigen auch im Gesundheitssystem andere Preise. Da wird ja häufig beklagt, obwohl die Einkommen durchaus gestiegen sind. Wir hätten andere Preise, wenn der Markt es regeln würde. Also generell muss der Markt wieder nach Angebot und Nachfrage regeln. Es ist schneller, als der Staat es kann. Es ist am Ende auch wesentlich gerechter. Und dort, wo mehr Bedarf ist, wird mehr gezahlt. Okay. Und insofern, wenn ganz ehrlich, ein Gender-Professor, nein, der soll bitte sehr viel weniger verdienen als mein Dachdecker, weil der keine produktive Arbeit leistet.
Jetzt machen Sie es aber doch wieder speziell, und wo Sie sagen, der Markt regelt. Wenn jetzt meinetwegen,
nein,
ich will jetzt
aber,
kein Plädoyer für Gendersprache halten, darum geht es mir wirklich nicht.
Sehr schön.
Es geht mir nur darum, wenn das nachgefragt wäre,
genau,
dann müsste
ja
nach der logischen Logik auch mehr bekommen.
Vollkommen richtig, aber ich habe dieses Beispiel gewählt, weil wir, glaube ich, feststellen würden, dass es den Markt dafür am Ende gar nicht gibt. Also ja, lassen Sie uns
das
den
Markt... Das würde ja der Markt entscheiden.
Genau, der Markt würde das entscheiden. Im Übrigen, ja, wenn wir dann dabei sind, ist ja auch die Frage, wie die Hochschulen zukünftig finanziert werden. Ja, auch das ist sozusagen eine sehr komplexe Diskussion, aber Tatsache ist, dass wir gerade in Deutschland ein Riesenproblem haben, aus Grundlagenforschung verwertbare marktwirtschaftliche Ideen zu machen. Es gibt reihenweise Beispiele dafür, wo wir an deutschen Universitäten hervorragende Forschungsarbeiten geleistet haben, aber aufgrund der Schwierigkeit von Unternehmensgründung nicht in der Lage waren, das in ein Unternehmen umzusetzen und die Unternehmen sich dann im Ausland ansiedeln. Das heißt, überall da, wo man glaubt, es besonders gut regeln zu können, scheitern wir am Ende. Wenn das schon mal ein Lernergebnis wäre in dieser Gesellschaft, dann wären wir einen weiten Schritt, großen Schritt nach vorn gegangen.
Ich muss noch mal kurz auf diese Staatsquote zurückkommen. Da ist mir ein Punkt leider so ein bisschen kurz gekommen. Wir halbieren die oder ein Drittel ist problemlos einzustreichen, je nachdem. Also sie soll deutlich reduziert werden. Da sind wir ja jetzt. Für was bleibt denn dann Geld übrig? Was ist mit Straßen? Was ist meinetwegen mit Schulen? Was ist mit der Rente? Was ist mit der Rüstung, die extrem teuer kommt?
Also wir haben ja eben gesagt, dass der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren soll. Dazu gehört die Infrastruktur. Damit sind wir bei Straßen, auch einer digitalen Infrastruktur.
Stromnetze auch, ja.
Die Netze ja, jetzt bleiben wir aber bei der digitalen Infrastruktur, die seit Jahren ja krankt. Das wissen wir Thüringer ganz besonders gut, wie wenig Netzabdeckung wir haben. Also die ganzen Infrastrukturmaßnahmen selbstverständlich. Das ist die Frage innere, äußere Sicherheit, damit sind wir bei Verteidigung. Innere Sicherheit, Polizisten. All das ist ja auch die letzten Jahre einfach geschliffen worden und wir fühlen, dass es nicht mehr stimmt. Ja, und das Bildungssystem. Damit sind wir bei den großen Staatsaufgaben, die dazu bereitzustellen sind. Und dabei geht es mir aber nicht in Bildungsinhalte und die Versuche, dass der Staat der bessere Erzieher versucht zu sein, sondern tatsächlich um Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, wo wir im Hintertreffen uns befinden gegenüber anderen Ländern, die uns das vormachen. Die Systeme, die anderen Ländern vorgehalten werden, führen regelmäßig dazu, dass dort höhere Patente erzielt werden, die Forschungsergebnisse sind besser und leider verlassen noch viele Menschen, die größere Möglichkeiten sehen, unser Land und siedeln sich halt in Amerika an oder in Tel Aviv, wo viele Ideen, Frau hat es gerade gesagt, eben auch aus der universitären Forschung dann tatsächlich in marktgängige Produkte umgesetzt werden. All das fehlt bei uns.
Wie stehen Sie zu Entwicklungshilfe?
Naja, wenn Entwicklungshilfe bedeutet, dass wir China hunderte von Millionen überweisen oder Indien, die uns technisch in weiten Bereichen überholt haben, dann stimmt das Prinzip Entwicklungshilfe nicht. Und viele, die sich gerade auf dem afrikanischen Kontinent auskennen, beklagen ja, dass die Geberstaaten viel zu häufig Geld leisten, anstatt Hilfe zur Selbsthilfe. Also unser Prinzip von Entwicklungshilfe ist seit vielen Jahren völlig falsch aufgesetzt, hilft gerade nicht, sondern ist häufig der Weg für diese Staaten in die Unmündigkeit und landet ja häufig, das wissen wir auch, in korrupten Kanälen. Insofern das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe ja, mit Geld zuschmeißen nein.
Ich finde es spannend an der Stelle. Haben Sie eigentlich bewusst die Kommunikation so gewählt, wie Sie es jetzt machen? Relativ, sagen wir es mal, ich will es nicht gleich elitär nennen, aber es ist durchaus, man muss sich ja Gedanken machen, man muss teilweise Worte nachschlagen, was sie bedeuten, anti-etatistisch zum Beispiel. Die breite Masse sprechen Sie nicht an.
Das stimmt nicht, meist übersetzen wir die Begriffe ja auch. Also ich benutze lieber den Begriff staatskritisch bis staatsablehnend. Ich glaube, das versteht jeder. Und da sind wir eben auch mal abgebogen. Es geht gar nicht mehr um die Diskussion zwischen rechts oder links. Jeder merkt, das sind...
Ich habe ja auch von der breiten Masse gesprochen.
Ja, die breite Masse merkt aber, es gibt kollektivistische Angebote, also wo ich als Mensch in der Gesellschaft aufgebe, wo ich meine Meinungsfreiheit abgebe. Oder es gibt ein Angebot von Triebfreiheit, wo genau das Gegenteil propagiert wird. Wir sagen, du bist das Individuum, du kannst deine eigene Biografie schreiben. Das versteht schon jeder. Also wir führen die Diskussion, ich sogar sehr gerne, auf jedem Fußballplatz, in jeder Kneipe, in jeder Straßenbahn, U-Bahn, mit jedem Taxifahrer. Und die Leute begreifen sehr schnell, dass es um diese elementaren Dinge geht, die letztlich auch ihre Zukunft bedeuten. Wenn du hörst in Baden-Württemberg, dass der Bosch 13.000 Arbeitsplätze abbaut, ist der sofort jeder in dem Thema drin, dass wir kritisch gegenüber der Marktwirtschaft stehen. Und die wissen ganz genau, wir brauchen wieder Wirtschaftsaufschwung, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Und wenn sie bei uns diese Botschaften hören, wissen sie ganz genau, okay, die sorgen sich um meine Zukunft, um meinen Arbeitsplatz. Und insofern klingt es vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir hier auch vielleicht sehr intensiv diskutiert haben in der letzten Stunde. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass wir da nicht in großen Teilen der Bevölkerung ankommen.
Also unsere Erfahrung ist zweierlei, interessanterweise. Wir haben mit der neuartigen Struktur von Teamfreiheit, den parteifreien Kandidaten, uns anfänglich in der Kommunikation zurückgehalten, weil wir es für zu kompliziert gehalten haben und haben dann die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass, obwohl Bürger von Parteien eigentlich nichts halten, sie diesen Aspekt sofort verstanden haben, eben weil das Vertrauen in die aktuelle Politik so gesunken ist. Und zwar nicht erst seit jetzt, sondern ja schon seit vielen, vielen Jahren, man Politiker für nicht glaubwürdig hält. Und man weiß, dass am Ende nur gute Entscheidungen dann zustande kommen können, auf welcher Regierungsebene auch immer, wenn man Berührung zum normalen Leben hat. Also der Aspekt, der uns elitär erschien, war für ganz viele Bürger, die nicht in der Politik stehen, völlig klar verständlich. Und ansonsten muss man nur über den Gehaltszettel reden. Also für alle, die arbeiten, und das sind natürlich die, die uns primär wählen, ist völlig klar, dass das, was netto übrig bleibt, viel zu wenig ist. Und sie verstehen auch sehr schnell, woran das liegt. Insofern, es mag sein, dass wir jetzt gerade richtig komplex geworden sind.
Aber es ging gar nicht um die Diskussion jetzt im Speziellen.
Aber tatsächlich ist unsere Erfahrung, dass natürlich Menschen primär bei Team Freiheit andocken, die diejenigen sind, die Steuern zahlen. Dass diejenigen, die Leistung erhalten, vielleicht nicht in allererster Linie zu uns kommen, ist klar. Aber selbst denen kann man erklären, warum Bürgergeld auf Dauer für sich selbst und für die nächste Generation keine gute Idee ist.
Zuspruch in der Bevölkerung, wie läuft es mit der Zulassung zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Ich glaube, 2080 Unterschriften müssen bis Anfang Januar beim Landeswahlleiter eingehen.
Genau, naja, da sind wir dabei. Das ist wie immer letztlich Straßensammlung. Das ist ja auch ein spannendes System, wenn man sich es mal anguckt. Wir wollen überall digitalisieren, aber diese Unterschriften müssen weiterhin analog gesammelt werden. Aber das machen unsere Kandidaten, das machen wir. Das wird bis zum Anfang des Jahres abgeschlossen sein und ist auch schon Teil des Wahlkampfes. Insofern, unsere Kampagne beginnt jetzt und nicht erst im neuen Jahr.
Wissen Sie, wie viele Unterschriften Sie haben in Rheinland-Pfalz?
Wir sind auf einem guten Weg. Nicht, dass da an allen möglichen Stellen gesammelt wird und auch zugeschickt wird, da haben wir jetzt nicht jeden Tag einen aktuellen Stand, aber die Unterschriften sind keine Hürde.
Zuversichtlich, dass das
ist. Nein, selbstverständlich. Also,
ich finde jetzt gerade auf meinem Zettel nicht, aber vor 3 Wochen hatte ich was gelesen von 40 Stimmen.
Ja. Nein, das war ja, also das war möglicherweise diese eine Meldung aus Rheinland-Pfalz. Das war, genau. Was ja viele nicht wissen, man darf ja die Unterschriften erst anfangen zu sammeln, wenn die Liste gewählt ist. Das heißt, Sie müssen erst die Liste wählen, dann reichen Sie die Liste, alles sehr bürokratisch, auch da könnte man viel ändern, beim Landeswahlleiter ein, dann gibt er Ihnen ein speziell abgestempeltes Formular und nur mit diesem Formular, das Sie dann massenhaft kopieren, dürfen Sie sammeln gehen. Sonst hätten wir ja schon im Sommer loslaufen dürfen, das ist aber nicht erlaubt. Insofern, auch da können wir ganz viel entbürokratisieren.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Javier Milei gesprochen.
Ja, dann mal los.
Aber der scheint ja irgendwie wie Vorbild zu sein. Ich will es nur ganz kurz mal anreißen, weil Sie sagen, die Hälfte der Ministerien weg, die Regelung weg, die Bürokratie weg. Es ist schon viel abgeguckt, oder?
Ja, was heißt abgeguckt? Das wird, glaube ich, seit 50, 60 Jahren diskutiert, wie man diesen überbordenden, immer größer werdenden Staat Herr werden kann. Gab ja Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er mit Maggie Thatcher, Ronald Reagan, schon mal die ersten großen Tendenzen, die das auch sehr erfolgreich gemacht haben. Wir selber haben das 82 durch Otto Graf Lambsdorff und dem Papier gemacht. Gerhard Schröder vor etwas mehr als 20 Jahren. Wir sind den Weg immer mal schon wieder gegangen. Und nur wieder leider dann auch 1000 Schritte zurück. Und da kommt der alte Spruch von Westerwelle, Freiheit stirbt zentimeterweise, Bürokratie wächst wucherartig. Und deshalb stehen wir jetzt da mit der Kettensäge in der Hand oder mit der Machete in der Hand und sagen, okay, wir drängen den Staat zurück aus unserem privaten und öffentlichen Leben. Und da sind wir schnell bei Milei, der vielleicht nicht Vorbild ist, aber zur Symbolfigur für Disruption und für die Möglichkeiten, mit diesen Methoden tatsächlich wieder erfolgreich zu sein. Wir kennen die Zahlen aus Argentinien. Er hat viele Leute aus der Armut geholt. Der hat dereguliert. Der hat den Staatsapparat zurückgeschraubt. Der hat die Inflation auf ein immer noch hohes, aber ein sehr minderes Maß gedrückt. Also wenn wir uns an diesem Erfolg messen lassen wollen, dann gerne.
Hat er auch so eine Grundsicherung eingeführt, wie wir es eben besprochen haben?
Na, tatsächlich hat Argentinien die Sozialhilfezahlungen an die Bürger erhöht. Ich kann jetzt den genauen Betrag nicht sagen, aber indem er quasi die Mittelebenen beseitigt hat an Bürokratie, an Apparat, ist Geld frei geworden, dass er jetzt direkt an die Bürger überweist, wenn vorher Behörden dazwischen saßen, sodass die Regierung aus den Steuereinnahmen früher sozusagen eine Mittelbehörde überwiesen hat, die dann hätte überweisen sollen an die Bürger, tatsächlich bei den Sozialhilfeempfängern aber gar nicht der Betrag ankam. Also er macht genau das. Er schafft es, das Geld, was den Bürgern zugutekommen soll, direkt bei ihnen anlanden zu lassen, während es vorher eine Bürokratie eben oder mehrere dazwischen gab. Insofern, ja, also das, was wir strukturell vorhaben, hat schon sehr viel mit Javier Milei zu tun. Und ich sage mal, wenn Ludwig Erhard, der berühmteste Wirtschaftsminister Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, heute noch leben würde, dann wäre Javier Milei-Fan. Das ist ohne Frage richtig. Denn nichts anderes hat Ludwig Erhard 1948 gemacht, indem er entgegen den Vorgaben der Alliierten die Preise freigegeben hat, Regulierung aufgehoben hat und damit das Wirtschaftswunder ermöglicht hat.
Ich frage auch deshalb, Milei ist ungefähr anderthalb Jahre, glaube ich, in Argentinien an der Macht. Seitdem gibt es auch 300.000 neue Arbeitslose, weil Branchen quasi zerstört wurden. Es gibt auch die Profiteure wie die Ölindustrie, aber so klassische Sachen. Ich glaube, da ging es vor allem um Porzellanfabriken und sowas. Da gibt es immens viele neue Arbeitslose. Wie würden Sie das für Deutschland verhindern?
Milei hat immer gesagt, das ist natürlich erst nochmal ein ziemlich intensiver Prozess der Anpassung kommt. Also Industriezweige, die vorher künstlich am Leben gehalten worden sind, durch Subventionen, durch den Staatsapparat, natürlich geraten die erstmal in Mitleidenschaft. Aber ich kann zum Beispiel eins sagen, dass in der deutschen Statistik der Bundesagentur für Arbeit 500.000 offene Stellen stehen für nicht gelernte Tätigkeiten, also für anzulernende Tätigkeiten, für einfache Tätigkeiten, die trotzdem gebraucht werden und auch entlohnt werden. Also es ist genug Arbeit da. Und wir brauchen die Arbeit, wir brauchen die Anpassungsprozesse. Und wir finanzieren auch Industriezweige durch mit Subventionen. Subventionen sind ein süßes Gift, was uns am Ende teuer zu stehen kommt. Und wie gesagt, wir sind in der Situation, dass durch die Babyboomer-Tatbestand, wir haben eben mal gekreuzt, dass unheimlich viele Menschen in der nächsten Zeit in Ruhestand gehen, verdientermaßen. Und die Stellen müssen alle neu besetzt werden, zumindest in der freien Wirtschaft.
Weil im Staatsapparat wollen wir das ja nicht machen.
Nee, da haben wir sie gestrichen, wenn wir unserem Bild folgen, um eben nicht die Leute weiter doch den abwandern zu lassen. Wir wissen, wie viele Schüler gerade die Schule verlassen. Das ist ein gutes Drittel von den Babyboomer-Jahren. Also es wird Rentensystem. 1,5 Erwerbstätige müssen in Zukunft einen Rentner ernähren. Also wir müssen auch produktiver werden, wir müssen innovativer werden.
Wir brauchen vor allen Dingen neue Industriearbeitsplätze. Die Deindustrialisierung, über die wir ja endlich anfangen zu reden, die aber letztlich seit Jahren läuft und bei der ich mich immer frage, ob im Bundestag oder auch in der Bundesregierung ausreichend Personen sitzen, die sich vorstellen können, was das bedeutet. Also ich habe selbst ein Chemieunternehmen aufgebaut. Eine Produktionsanlage schreibe ich über 20 Jahre ab. Wenn jetzt heute BASF entscheidet, wie sie es ja bereits entschieden haben und viele andere Betriebe auch, dass sie in Deutschland keine Industrieanlage mehr bauen, maximal noch erhalten werden, dann heißt das genau genommen, dass diese Arbeitsplätze mit einer Perspektive von 20 Jahren aus Deutschland weg sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Politik bereits begriffen hat, was das heißt. Das heißt, wenn wir das kompensieren wollen, denn diejenigen Unternehmen, die schon den Weg aus Deutschland hinaus geplant haben, kommen eben nicht morgen zurück, sondern wenn wir Glück haben, in 15, 20 Jahren, dann müssen wir neue Arbeitsplätze hier schaffen, dann brauchen wir neue Unternehmen und diese Unternehmen kommen nur, wenn sie günstige Standortbedingungen beim Thema Energiesteuern, Abgaben und Infrastruktur haben. Und das Bewusstsein dafür, gerade beim Thema Energie, scheint mir in weiten Teilen der Politik, vielleicht mit Ausnahme der aktuellen Wirtschaftsministerin, die dafür aber noch nicht mal Unterstützung in den eigenen Reihen erhält, nicht ausreichend gegeben.
Spinnen wir mal kurz rum zum Abschluss. Das Team Freiheit schafft das Ziel, bei der nächsten Bundestagswahl eine tragendere Rolle zu spielen oder nach der nächsten Bundestagswahl. Und Sie hatten es am Anfang gesagt, Teil einer Minderheitsregierung möglicherweise zu sein. Bin ich da noch richtig? Genau. Und wir setzen viel von dem um, was Sie sich vornehmen. Dann wird das auf Sicht so die Zielsetzung viel verbessern, aber es wird auch für viele Menschen eine extrem harte Zeit.
Das sehe ich nicht so. Wir sind nicht Argentinien. Wir stehen an einem ganz anderen Punkt. Und nochmals, durch den Wandel in der Gesellschaft, den die Demografie mit sich bringt, also der Übertritt der Babyboomer-Generation in hohem Maße, ist genug zu tun, Gutes zu tun. Wir müssen gute Industrie, zukunftsfähige Industrie ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen. Ein paar Dinge laufen jetzt gerade im Thema KI. Also wir haben zarte Pflänzchen. Wir müssen die hegen und pflegen. Dazu gehören die Standortbedingungen, die wir da sehr im Auge haben. Wir haben die Energiepolitik gesagt, Steuerpolitik, Abgabenpolitik, Bürokratie an sich. Also man muss jetzt diese Prozesse nur synchronisieren. Und da kann Team Freiheit eine große Rolle spielen, damit es eben nicht zu diesen harten Einschnitten kommt. Müssen wir aber eins tun, nämlich schnell handeln. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben nur ein Problem, dass scheinbar die CDU nicht den Mut hat, sich durchzusetzen gegenüber den eigenen Reihen und erst recht der linken SPD. Und insofern ist in Deutschland Stillstand und den wollen wir auch mit auflösen.
Ich glaube, wir müssen eine Frage stellen, wenn man fragt, wie kann es werden? Das war ja Ihre sehr berechtigte Frage. Dann müssen wir das ja vergleichen mit dem Status quo und der Frage, was ist denn die Alternative? Also die aktuelle Alternative, die die Bundesregierung anbietet, ist mehr Schulden machen. Und mehr Schulden heißt auf Dauer höhere Steuern und höhere Abgaben, weil die nächste Generation, das hat der Kanzler sogar Schülern in einem Video vor der letzten Bundestagswahl erklärt, unsere Schulden wird ihr bezahlen müssen. Also machen wir noch mehr Schulden. Und das ist die Idee von SPD, Linken, Grünen und auch von Teilen der CDU. Dann heißt das, wir sind noch weniger zukunftsfähig in Zukunft. Die Industrie wandert weiter ab, die Energie bleibt teuer. Dann kann der Staat anfangen, Bürger zu enteignen. Das machen alle Diktaturen im Übrigen, Kapitalverkehrskontrollen, das haben wir in Teilen schon, die führen schon zur Abwanderung von Unternehmen. Wir können weiter inflationieren, wir können weiter die Geldmenge erhöhen. Also es gibt doch reihenweise diktatorische Möglichkeiten der Regierung, noch weiter das Spiel auf der Titanic zu spielen. Wir sagen, Schnitt jetzt, Bestandsaufnahme jetzt, damit eines vor allen Dingen nicht passiert, damit die mobilen jungen Leute, und ich habe 6 Kinder, 2 davon studieren jetzt schon etwas, was sich auf jeden Fall nicht in Deutschland hält, weil ich derzeit keinem Jugendlichen raten kann, einen Beruf zu wählen, der ihn auf Dauer an Deutschland bindet. Und das Ziel muss doch sein, der jungen Generation das Aufstiegsversprechen zu geben, das unsere Eltern oder unsere Großeltern ihren Kindern, ihren Enkelkindern auch geben wollten. Und dazu gehört jetzt die ehrliche Ansage, dass es so, wie es gerade ist, nicht weitergehen kann und dass das der Kanzler nicht machen will, weil er ganz gern noch bis 29 regieren will, kann ich verstehen. Aber da ist Team Freiheit im wahrsten Sinn des Wortes so frei zu sagen, nee, Herr Merz, so funktioniert es halt nicht.
Ist das nicht eine Binse? Also ich trete ja auch nicht mit einem neuen Projekt an und sage, so wie es bisher war, ist alles toll und ich habe eine schlechtere Idee als ihr. Mein Punkt ist nur der, wir verändern alles so derart disruptiv, wie Sie das gerade beschrieben haben und sagen dann am Ende, Härtefälle gibt's nicht.
Nein, doch, natürlich. Aber Härtefälle gibt es in jedem Fall. Also Härtefälle gibt es vor allen Dingen ohne Perspektive, wenn wir nichts tun. Die Frage war ja, wenn wir eine disruptive Veränderung herbeiführen, wenn wir die Sozialsysteme auf den Prüfstand stellen, weil sie so bereits kurz vor dem Kollaps sind, wird es dann sofort besser? Nein, es ist auch, wie Javier Milei gesagt hat, es geht durch ein Tal. Aber die Frage ist ja, geht es durch ein Tal mit der Möglichkeit, den Aufstieg zu schaffen? Oder sind wir auf einer schiefen Ebene? Und wir sind bereits auf der schiefen Ebene. Wir können also wählen zwischen, wir machen weiter und knallen vor den Eisberg. Und junge Leute gehen überall hin in die Welt, weil sie mobil sind, weil sie Englisch sprechen und weil die digitale Welt es überhaupt nicht mehr notwendig macht, in diesem Land zu leben. Oder sagen wir, nein, wir wollen dieses Land retten und wollen hier Standortbedingungen schaffen, damit nicht nur vielleicht junge Leute hier bleiben, sondern damit junge Leute vielleicht auch wieder zurückkommen.
Aber werden Sie dann im Wahlkampf so ehrlich sein? Ich meine, dass man das jetzt im Aufbau nicht klar kommuniziert, verstehe ich auch, nein, um zu sagen, Branche X, Branche Y, das wird schwierig mit uns.
Also wir sind jetzt schon ehrlich und wir werden auch im Wahlkampf ehrlich sein. Weil das erhöht auch die Akzeptanz. Jeder weiß, dass die Einschnitte kommen.
Und wo kommen sie dann?
Wir haben sie doch heute schon. Ich sprach eben von den 13.000 Menschen, die bei Bosch den Job verlieren. Ich kenne viele Mittelständler hier in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, Sachsen hier im
Umfeld. Wir haben aber auch eben festgestellt, dass es diese Härtefälle geben wird. Das ist ja bei so einem ganzen Konzept irgendwo, aber die gehört Frage, das mit dazu. Die Frage ist nur, werden Sie sagen, wo? Wissen Sie das schon oder wird es der Markt regeln?
Das können wir.
Ja, natürlich regelt das der Markt.
Die Weltwirtschaft gibt uns viele Dinge vor. Wir sehen das, es kann dann im Schiff im Suezkanal hängen, dass ganze Wirtschaftszweige lange bis heute Probleme daraus haben. Lieferketten sind bis heute unterbrochen. Also alles können wir nicht regeln, wollen wir auch nicht, nicht unser Verständnis. Aber wir können Rahmenbedingungen setzen, die sagen, okay, es ist schneller möglich, innovative Ideen in Deutschland anzusiedeln, weil ich Ressourcen habe, weil ich die Offenheit habe, weil ich die Forschungseinrichtungen habe. Darum geht es auch. Deutschland muss attraktiv sein für Kapital, für junge Menschen. Und die Rahmenbedingungen wollen wir setzen. Man kann keinen Aufschwung herbeisubventionieren, was die Politik gerade wieder versucht. Man kann nur eins machen. Rahmenbedingungen schaffen, um zu sagen, Deutschland und Europa ist ausreichend attraktiv, innere Sicherheit. Wir werden nicht auch nicht getrieben von dem Sicherheitsgefühl, was durch die Migration entsteht. Das schreckt auch viele Leute an, nach Deutschland zu kommen. Ich kenne die Diskussion mit Managern im Human Resources Bereich, die Leute, hochtalentierte Menschen aus Indien und der ganzen Welt haben, sagen, ich gehe nicht nach Deutschland, das ist mir nicht sicher genug. Ich gehe nach San Francisco oder sonst wo auf die
Welt. Wir können ja ein konkretes Beispiel machen, weil Sie fragen, wo fällt was weg? Lass uns mal überlegen, wo könnten denn Arbeitsplätze neu entstehen in diesem Land? Und gerade beim Thema Energie, weil an der Energie am Ende alles hängt, wird ja seit vielen Jahren blockiert, dass zum Beispiel in Europa heimisches Gas gefördert wird. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Da könnten reihenweise Arbeitsplätze entstehen, wenn wir sagen, wir hören auf, ist kaputt zu reden. Beim Thema synthetische Kraftstoffe gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die von der Politik gebremst wurden. Also das ganze Thema Energieerzeugung ist ja aus ideologischen Gründen seit 20 Jahren ausgebremst worden mit dem Versprechen, es geht alles mit Sonne und Wind. Und es geht nicht, die Energiewende funktioniert nicht, sie ist zu teuer. Es ist ein Einzelweg, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Das heißt, ich sehe eine ganze Reihe von Chancen überall da, wo Unternehmen am Markt einfach agieren dürfen und wo die Politik sich raushält. Denn dass solche Ansiedlungen wie von Intel in Magdeburg am Ende gescheitert sind, weil selbst mit 10 Milliarden Steuergeld, die angeboten wurden, ist am Ende nicht umgesetzt wurde, weil die Standortfaktoren nicht gereicht haben, zeigt dir nur, dass der Staat es nicht regeln kann. Insofern, ich verstehe ein bisschen die Sorge in Ihrer Frage, aber tatsächlich zeigt es für mich nur, dass wir vor allen Dingen auf der Bildungsseite ganz viel zu tun haben, weil viele Leute gar nicht mehr wissen, wie erfolgreich der Markt eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten in diesem Land war. Selbst in den 5 neuen Ländern der ehemaligen DDR sind ja nach der Wende, obwohl es schon keine reine Marktwirtschaft mehr war, viele Unternehmen entstanden und haben sich erfolgreich als mittelständische Unternehmen am Markt bewährt. Lassen Sie doch die Leute einfach mal machen.
Ist das, ich verstehe den Ansatz, aber das ist ja dann auch quasi die Strategie der etablierten Parteien zu sagen, das wird gut, wo es Einschnitte gibt, sagen wir jetzt nicht so konkret. Weil Sie kennen beide den Markt, Sie sind beide Unternehmer, kennen sich deutlich besser aus als wir. In Argentinien sind 300.000 Arbeitsplätze weggefallen durch diese Art der Politik. Können Sie sagen, wo das in Deutschland eventuell auch passieren könnte?
Ich wiederhole mich gerne. Im letzten Jahr, anderthalb Jahren, 250.000 Industriearbeitsplätze weggefallen durch die jetzige Politik. Wir wollen den Leuten eine Botschaft senden, wo wir Jobs finden für die 250.000 Menschen und zwar wieder in der Industrie.
Okay, dann fragen wir es anders. Wie hätten diese 250.000 Arbeitsplätze denn gehalten werden können?
Ja, wir hätten zum Beispiel loslassen müssen vom Lieferketten-Sorgfaltsgesetz.
Vom Verbrennerverbot.
Hinweisgeter-Schutzgesetz, Verbrennerverbot. Die Regulierung, die durch die EU kommen. CO2-Bepreisung ist vielleicht ein marktwirtschaftliches Mittel. Aber wenn ich das auf die Insel Europa beschränke, beziehungsweise hier nur verteure, dann funktioniert das nicht. Stahlproduktion haben wir abgegeben in den Rest der Welt. Wir machen einfach industriepolitische Fehler zuhauf und das seit 20 Jahren.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon lange so. Also ich sag mal, Industriestrompreis, seit wann gibt's den? Weiß ich gerade auch nicht.
Nee, den gibt's ja gerade auch nicht.
Den soll's ja nicht Industriestrompreis, Entschuldigung, CO2-Bepreisung.
Die gibt's seit, das fing ja alles mal mit dem Irrsinn an, dass jemand behauptete, die Energiewende kostet eine Kugel Eis. Wir wissen inzwischen, dass das inzwischen 100 Milliarden pro Jahr kostet, dieser deutsche Sonderweg. Und nur eins hat zur Folge, nämlich die Verteuerung von Energie. Jetzt bekämpfen wir das mit einer weiteren Subvention, dem sogenannten Industriestrompreis. Das ist völlig der falsche Weg, weil ich muss an die Wurzel heran und sagen, okay, ich muss Energie verfügbar machen, grundlastfähig verfügbar machen. Dazu gehört die Schiefergasgewinnung in Deutschland, dass wir halt, deshalb war der Hinweis von Frauke ja auch vollkommen richtig, wir haben mehr Genderprofessuren als Bergbauprofessoren. Und die könnten uns vielleicht den Weg weisen, wie kommen wir an das Schiefergas ran, ohne irgendeinen Gefährdungstatbestand auszusprechen. Friedliche Nutzung von Kernenergie, dritte, vierte Generation, wird auf der ganzen Welt geforscht, in Deutschland nicht. Aber deutsche Forscher sitzen an den Forschungsstationen weltweit und forschen da weiter. Überall wird gebaut. Die KI wird ein dermaßener Energiefresser sein, dass die Standorte in Deutschland nur aufzubauen sind, wenn ich diese Energie zur Verfügung stelle. Also wenn ich die richtigen Weichen stelle, kann ich den 250.000 Menschen, die heute ihren Arbeitsplatz schon verloren haben, und den Leuten, die fühlen, mein Arbeitsplatz könnte in Gefahr sein. 90% der wirtschaftsgeprüften Unternehmen in Deutschland haben Kurzarbeit. Wir wissen, wenn ich nicht schnell was tue, folgt aus dieser Kurzarbeit irgendwann leider Arbeitslosigkeit. Also
das heißt ganz konkret,
die Folgen unseres Handelns können auch sein, dass das sich erstmal materialisiert, was jetzt heute in der Industriepolitik und Wirtschaftspolitik angelegt ist. Und dann muss man erstmal durch das Tal der Tränen durch. Aber wichtig ist die Zuversicht und die Vision. Wie können wir das wieder aufbauen? Den Industriestandort, ja, Made in Germany, das war mal ein Name von Weltgeltung. Alle haben auf uns geschaut, uns dafür beneidet. Heute werden wir belacht. Wir sind fast, wirtschaftspolitisch sind wir dritte Weltland. Und das ist, was uns umbringt und motiviert, dass wir wieder an die Spitze kommen.
Das war der Pudelskern. Vielen Dank. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen
auch. Ja, doch.
Zeit ging rum wie nichts.
Macht Thüringen. Der Politik-Podcast von Antenne Thüringen. Jeden Monat neu. Überall, wo es Podcasts gibt.